What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Finanzinvestoren interessieren sich für den Healthcare-Sektor. Das ist wenig verwunderlich. Der Markt ist fragmentiert. In den Praxen stehen hunderte Ärzte vor der Nachfolgeregelung. Außerdem wird die Bevölkerung älter und damit natürlich auch kränker. Dazu kommen neue Diagnosemöglichkeiten. Das ist ein sehr dynamisches Umfeld, das Private Equity gute Perspektiven und natürlich auch Renditeoptionen verspricht. Seit Ende 2022 sind die Transaktionen im Healthcare-Bereich aber deutlich abgeflaut. Welche Gründe dieser Einbruch hatte und warum ausgerechnet jetzt damit zu rechnen ist, dass die Zahl der Deals wieder steigt, unter anderem darum soll es heute gehen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema heute ist, kommt die zweite M&A-Welle in Healthcare Services? Um mich der Antworten auf meine Fragen bestmöglich zu nähern, habe ich entsprechend versierte Gäste eingeladen. Ich freue mich sehr, meine beiden Co-Gastgeber von Investec Advisory zu begrüßen, Matthias Holtmeier, Managing Partner, und Marcel Deutschmann, Director. Matthias, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Isabella, es freut mich sehr, dass wir sprechen können.
Marcel, auch an dich geht natürlich mein Dank. Schön, dass du hier bist.
Hallo Isabella, auch von mir. Schön, dass das klappt und schön, dass du die Zeit für uns nimmst.
Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich eine Frage vorab. Warum seid ihr denn bei Investec diejenigen, die mir dazu am besten Rede und Antwort stehen können? Matthias?
Wir sind als Team komplett auf den Healthcare-Bereich spezialisiert. Marcel und ich haben bis auf ganz wenige Ausnahmen in den letzten 10 Jahren wirklich alle Projekte in dem Bereich zusammen bei Investec in Deutschland gemacht. Ich selbst habe von den jetzt über 28 Jahren, die ich M&A mache, über 20 Jahre davon im Bereich Healthcare verbracht. Wir haben also eine langjährige Erfahrung und wirklich ein sehr gutes Netzwerk in dem Bereich.
Na gut, das reicht mir erst einmal, um euch jetzt im Thema die weiteren Fragen zu stellen. Springen wir rein. Marcel, wie ist die Aktivität im Markt aktuell? Und vor allem auch, wie war sie denn jetzt in den letzten 24 bis, sagen wir mal, 36 Monaten?
Ja, ich glaube, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Nämlich einmal Investitionen in neue Plattformen, also da, wo Private Equity wirklich eine neue Plattform aufbaut, und Investitionen von Plattformen in neue Standorte, neue Praxen, die sie dann übernehmen. Was wir ganz klar sagen können, ist, dass bei Plattformtransaktionen es einen massiven Abbau oder massiv weniger Transaktionen gab in den letzten 24 Monaten. Also de facto noch ein oder zwei neue Plattformen, die da gegründet wurden. Bei Bestandsinvestitionen sieht das etwas anders aus. Da gibt es spezielle Bereiche, wie zum Beispiel Derma, denen noch einiges passiert, in denen einige Transaktionen zu sehen sind. Aber die Investoren sind auch da sehr viel selektiver geworden. Und man sieht, dass die Preise massiv nach unten gegangen sind.
Also insgesamt schon eine deutliche Abkühlung. Welche Gründe gab es denn für diesen Rückgang?
Na, Minister Lauterbach war ja nicht besonders erfolgreich insgesamt, aber er war sehr erfolgreich darin, Investoren zu verunsichern. Er hat reguliert, ohne zu regulieren. Also er hat ganz viele von den angedrohten Maßnahmen am Ende gar nicht umgesetzt, aber die Verunsicherung war da. Zudem haben auch Investoren unterschätzt, was es braucht, um wirklich erfolgreich zu sein in dem Bereich.
Okay, das heißt also, die Regierung hat an einer gewissen Stelle Verunsicherung geschaffen, nämlich in Form unseres früheren Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Danke für die Einschätzung, Matthias. Wie schaut es denn dann jetzt aus? Zieht der Markt wieder an? Also können wir sogar von einer neuen Welle sprechen? Und wenn ja, warum zieht er jetzt wieder an?
Also wir erwarten definitiv wieder mehr Transaktionen. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt schon die Welle haben. Wir glauben aber, dass aufgrund des Regierungswechsels und einer definitiv eher investitionsfreundlichen Politik hier auch wieder mehr passieren wird in Zukunft. Und der Fokus ist natürlich auch nicht mehr ganz da auf Regulierung, sondern eher darauf, ja, auf geopolitische Themen gerichtet, würde ich mal sagen.
Aber inwieweit habe ich denn jetzt regulatorische Sicherheit und vor allem auch für wie lange? Ich meine, auch die neue Regierung ist jetzt kurz im Amt, wer weiß wie lange.
Ja, also im Koalitionsvertrag steht was zu drin. Es soll ein Gesetz geben für Investoren-MVZs, auch IMVZ genannt. Was da zu erwarten ist, ist aber eher harmlos. Es soll ein Transparenzregister geben, mal wieder eins. Ja, es soll irgendwie an einem Praxisschild erkennbar sein, ob das ein böser Investor ist oder nicht. Halte ich alles nicht für sinnvoll, aber es tut am Ende nicht weh. Ja, klar ist, glaube ich, es wird kein komplettes Verbot mehr kommen. Also das, was Lauterbach vorhatte, wird so nicht kommen. Insofern gibt es deutliche Entspannung auf der regulatorischen Seite. Und was die Zeit angeht, es gibt alle 4 bis 5 Jahre ein neues Gesetz in dem Bereich. Ja, zu der 2019 mit dem TSVG. Und am Ende haben es immer die Investoren geschafft, was drumherum zu bauen. Ja, also es wird wieder irgendwann ein neues Gesetz geben, aber ich glaube, es wird nichts mehr kommen, was dieses Thema komplett verunmöglicht.
Ist es denn nicht auch so, dass die Investoren bis zum gewissen Grad Reputationsthemen fürchten, wenn sie in dem Bereich sich tummeln?
Ja, also wir sehen natürlich immer da das Risiko. Es gibt keinen Investor, der irgendwo öffentlich an den Pranger gestellt werden will. Das führt natürlich dazu, dass man sich nicht nur die Add-ons, sondern auch die Plattformen sehr genau anschaut. Investoren gucken dann auch bei Kliniken zum Beispiel, die sie als Trägergesellschaft benötigen, dass es da entsprechend gute Einrichtungen sind, dass man vielleicht in Bereichen nicht investiert, die dann hohes Reputationsrisiko haben. Wir sehen, dass Compliance ganz, ganz hoch im Kurs steht, dass ja deswegen auch die Investoren kleinlicher sind als die Ärzte selbst. Also die Ärzte, die verkaufen, sind da oftmals weniger vorsichtig als die Investoren. Wir haben auch überlebt, dass nach der Übernahme zum Beispiel von Radiologien, also von wirklich Praxen, die Kosten erstmal gestiegen sind. Weil es wurde neue Software installiert, es wurde Compliance eingefügt, Datensicherheit wurde wirklich ernst genommen. Und das wurde oftmals vorher nicht gemacht. Plus, dass die Investoren auch wirklich investieren in die Praxen. Anders als oftmals die, ich sag mal, eher 60, 65-jährigen Ärzte, die kurz vor der Übergabe sind, die dann eben nicht vorhaben, noch das nächst neue, teurere Gerät zu kaufen.
Also schon eine gewisse Achtsamkeit bei den Investoren, aber eben auch die Bereitschaft zu investieren und tatsächlich neue Dinge auch anzuschaffen noch. Also im großen Sinne kann man sagen, eigentlich ein interessanter Markt weiterhin. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ein weiteres Interesse der Private Equity Investoren an der Branche haben, gibt es denn dann nach der ersten Konsolidierungswelle, die erfolgt ist, noch ausreichend Potenzial und auch attraktive Targets im Markt?
Ja, also vielleicht erstmal ganz vorab, das Gesundheitswesen ist einer der größten Märkte, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir reden da über ein Marktpotenzial von etwa 500 Millionen. Beziehungsweise für andere, die vielleicht in dem Markt nicht so versiert sind, wir reden da über einen Markt, der etwa so groß ist wie der Automobilsektor in Deutschland. Mit dem Unterschied, dass wir 8-mal so viele Beschäftigte haben. Wenn wir jetzt nur über den niedergelassenen Bereich reden, dann reden wir über 150.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, wenn man sich auch die Zahnärzte mit anschaut. Von diesen Ärzten sind etwa ein Drittel über 60 Jahre alt. Das heißt, wir reden über 50.000 Praxen, die in den nächsten maximal 5 bis 10 Jahren in neue Hände übergeben werden müssen. Und da sehen wir einfach, dass es modernere Strukturen braucht. Wir glauben nicht daran, dass es die, die heute studieren, dass die diese Praxen übernehmen. Studien zeigen, dass diese Studenten heute gar nicht mehr das Interesse daran haben, ihre eigene Praxis zu führen. Das passt nicht mehr zum Thema Work-Life-Balance. Die Ärzte arbeiten in der Regel 60 Stunden pro Woche in ihrer Praxis. Und da braucht es eben Strukturen, die den Ärzten, den Mitarbeitern, aber auch den Patienten gerecht werden. Und das können aus unserer Sicht vor allem große Ketten erreichen.
Okay, also da ist auf jeden Fall Potenzial da, wenn ich dir Glauben schenke. Und die Zahlen sprechen ja absolut dafür. Wenn ich mich entscheide zu investieren, ist der Healthcare-Sektor dann ein No-Brainer? Beziehungsweise, wenn ich es anders formuliere, wie haben sich denn die Plattformen entwickelt, die in der ersten Welle entstanden sind?
Ja, am Anfang ist das ein sehr kleinteiliges Geschäft. Man kauft wirklich einzelne Praxen zusammen und baut dann langsam eine Plattform auf. Wer das zu vernünftigen Preisen getan hat damals, war damit sehr erfolgreich und hat in der Regel auch einen sehr guten Exit hingelegt. Bei den Secondaries wurden aber vielfach einfach schlicht zu hohe Preise gezahlt. Und diese Investoren kämpfen jetzt letztlich damit, ihre Investments so aufzustellen, dass sie trotzdem noch irgendwie halbwegs vernünftige Renditen damit erreichen können. Also ja, in der ersten Welle relativ einfach, wenn auch kleinteilig. In der zweiten Welle häufig ein bisschen schwieriger oder bei den Secondaries, weil man einfach dann zu hohe Preise gezahlt hat.
Okay, zu hohe Preise als ein Punkt. Welche weiteren Herausforderungen sind den Investoren denn begegnet? Ihr könnt bestimmt auch die ein oder andere Anekdote aus eurer Erfahrung berichten und erzählen.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, die Hauptherausforderung ist, Nachfolge zu organisieren. Wir haben eine Reihe von Augenkliniken verkauft an verschiedene Investoren. Mhm. Und einer davon hat ein paar tausend Katarakt-OPs höchstpersönlich im Jahr selbst gemacht. Aber daneben ist er auch Ansprechpartner fürs Personal. Er pflegt das Zuweisernetzwerk. Er ist Leiter des MVZs vor Ort. Das heißt, er hat ganz viele Aufgaben. Das heißt, man muss nicht nur den Operateur ersetzen, sondern muss jemanden ersetzen, der willens und in der Lage ist, lokal Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig aber auch bereit ist, in der großen Plattform zu arbeiten. Und das ist gar nicht so einfach. Und das haben, glaube ich, viele unterschätzt. In unserem konkreten Fall war es so, es ist 3 Jahre lang gar nichts passiert. Und nach 3 Jahren hat der Investor oder die Plattform gesagt, wollen Sie noch 2 Jahre verlängern? Ja, und so organisiert man natürlich keine. Das andere ist, man muss lernen, Ärzte und Mitarbeiter angemessen einzubeziehen. Ja, und wir haben auch Fälle gesehen, wo dann irgendwie Anfang 30-jährige McKinsey-Berater irgendwo reingeschickt wurden, damit man mal dem Arzt erzählt, wie er es richtig macht. Und das macht halt der 58-jährige Arzt nicht mit, dann wird er stur. Ja, das heißt, man muss irgendwo Ärzte vernünftig einbeziehen, vernünftig incentivieren. Und das muss man lernen. Da tickt der Arzt sicherlich anders als vielleicht andere, keine Ahnung, der typische BWLer oder so, wie man ihn vielleicht bei anderen Plattformen irgendwo sieht. Das sind, glaube ich, die Hauptpunkte. Wirklich Nachfolge organisieren und Ärzte, Mitarbeiter incentivieren und wirklich mitnehmen.
Ja, in den okay, also auch eine gemeinsame Kommunikation finden, das ist natürlich dann ganz entscheidend. Wenn ihr ein Resümee ziehen wolltet, ein erstes, haben sich die Deals bislang für Private Equity gelohnt?
Ja, ich würde sagen, ganz überwiegend ja. Wir sprechen hier auch von der ersten Welle dann im Grunde. Wenn es eine zweite gibt oder geben soll, gab es auch eine erste. Ja, sagen wir mal von 2015 an ungefähr, als die Gesetze entsprechend auch geschaffen wurden, dass Investoren da leichter reingehen konnten, ging das los. Und diese Transaktionen haben sich ganz überwiegend gelohnt. Das waren aber oftmals reine Multiple-Arbitrage-Themen. Also sprich, man hat günstig eingekauft, man hat eine Plattform mit, ich sag mal, am Anfang vielleicht nur 10, 12, vielleicht 15 Praxen aufgebaut, innerhalb von 1 bis 2 Jahren oftmals nur. Das heißt, man hat wenig Strukturen geschaffen, wenig Synergien gehoben und hat das dann an den nächsten Investor weitergegeben als Plattform-Investment, als wirklich, ja, spannendes Investment, um weiter zu wachsen. Diese reine Multiple-Arbitrage funktioniert heute aber nicht mehr. Das heißt, wenn ein Investor auch wirklich eine tolle Plattform weiterveräußern will, muss er ein integriertes Konzept aufstellen. Das gilt aber nicht nur für die Investoren, das gilt auch für die Ärzte, die heute schon private, größere Gruppen aufbauen. Das funktioniert nämlich schlicht und ergreifend nicht, wenn man 10-mal für ein Add-on bezahlt, aber 12-mal am Ende nur für die Plattform bekommt. Das ist hier das Hauptrisiko. Dadurch, dass die Preise runtergekommen sind, muss es da einfach andere Strukturen geben.
Okay, da sprechen wir gleich nachher nochmal drüber. Marcel, du hattest das vorher kurz angerissen, die Nachfolgeproblematik und da eben auch gesagt, naja, die heute studieren, die haben wahrscheinlich gar keine Lust, eine Praxis mit veraltetem Gerät etc. von einem 68-Plus zu übernehmen. Deswegen meine Anschlussfrage, wenn wir über diese Deals mit Private Equity sprechen. Wie sieht es denn aus Unternehmenssicht aus? Also welche Vor- und Nachteile habe ich, wenn ein Finanzinvestor einsteigt? Wir haben eingangs auch kurz besprochen, dass unser früherer Gesundheitsminister kein Fan war. Und weitere Stichworte, die mir da jetzt einfallen, sind das Spannungsverhältnis zwischen Gewinnorientierung und Versorgungsqualität beispielsweise. Wie gucken die Ärzte?
Ja, also ehrlich gesagt halte ich diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Qualität und Gewinnorientierung nicht für plausibel. Es wird häufig von Leuten vorgebracht, die eigentlich generell was eher gegen private Investoren haben. Mhm. Wenn ich mir den Bereich Automotive angucke, da sagt ja auch keiner, die besonders profitablen Unternehmen bauen besonders schlechte Autos. Sondern eher umgekehrt, ne? Die besonders profitablen bauen besonders gute Autos. Und warum soll das eigentlich im Gesundheitswesen irgendwie anders sein? Am Ende erfolgt die Zuweisung durch Hausärzte, durch andere Fachärzte oder auch persönliche Empfehlung. Und da setzt sich Qualität am Ende durch. Wenn das so einfach wäre, mit schlechter Qualität MVZ-Renditen zu erzielen, dann müssten die alle schrecklich profitabel sein. Sind sie aber gar nicht. Ne? Das heißt, es ist eher die Herausforderung, wirklich Qualität zu organisieren, anstatt einfach Qualität zu reduzieren, um damit profitabel zu werden.
Erlebt ihr denn, dass die Gesellschafter häufiger als üblich in diesem Sektor explizit nicht an Private Equity abgeben wollen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen, dass eigentlich die Plattform im Vordergrund steht. Der Investor dahinter ist gar nicht so interessant. Also wenn der Investor es geschafft hat, eine gute Plattform zu etablieren im Markt, dann ist das der entscheidende Punkt. Gar nicht mehr der Investor oder wer da am Ende der Geldgeber dafür ist, dass diese Praxis übernommen werden kann. Zudem haben wir ja hier oftmals mit Ärzten zu tun, die große Strukturen aufgebaut haben, die sie eben nicht mehr per einfacher Nachfolger an einen anderen Arzt abgeben können. Und da ist dann der Investor ja oftmals die einzig mögliche Exit-Route für diese Ärzte. Insofern sehen wir eher sogar, dass die meisten Ärzte dankbar dafür sind, dass es die Investoren in den Markt gibt.
Und dann, Matthias, hattest du vorher ja angesprochen, als ich nach den Anekdoten fragte, dass es mitunter dann vielleicht nicht der beste Weg ist, den 30-jährigen McKinsey-Berater da reinzujagen zu einem schon etablierten und vielleicht 60-plus Arzt. Müssen die Investments also insgesamt sorgfältiger in der Kommunikation begleitet werden? Ich meine das so. Erzählt Private Equity die Geschichte Investitionen in Innovation und Kostensynergien durch Größe einfach noch nicht gut genug?
Also ehrlicherweise glaube ich, es geht am Ende nicht darum, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern wirklich, dass Plattformen entstehen, die gleichermaßen für Patienten und Mitarbeiter attraktiv sind. Und ich kenne durchaus Leute, die eher kritisch gegenüber Finanzinvestoren sind, die aber einfach erleben, dass man zum Beispiel in diesen Strukturen einfacher Termine kriegt, ja, und sich insgesamt gut behandelt fühlt. Und das ist, glaube ich, entscheidend und weniger, wie man kommuniziert, sondern das, was man hinstellt, irgendwie überzeugend ist. Am Ende stimmen Patienten mit den Füßen ab. Das haben wir genauso im stationären Bereich gesehen in den letzten 25 Jahren. Und deswegen sind dort eben erfolgreiche Ketten entstanden, weil Leute sich positiv dafür entschieden haben, eben dort Patient zu werden, trotz aller Kritik, dass man mit Gesundheit kein Geld verdienen darf, etc.
Ja, wobei mir das ja nur gelingt, wenn ich im Vorhinein schon schaffe, meine Ärzte und das Team an Bord zu halten. Da sind wir jetzt wieder bei dem, was du vorher eben gesagt hattest. Die Kommunikation muss ja auch im Aufbau stimmen.
Sie muss intern stimmen, aber am Ende, glaube ich, ist wichtig, dass das, was man an Leistung anbietet, überzeugt. Ja, die Leute müssen zurückkommen und sagen, ich bin hier gut behandelt worden, die Zuweiser sehen, ich schicke da Leute hin und sehe, ne, die haben die Behandlung bekommen, die sie erwartet haben, zu einer guten Qualität. Das ist am Ende, glaube ich, entscheidender als die Kommunikation, mit der man intern viel erreicht, aber extern tatsächlich nicht viel, ja, weil man ja eine sehr, sehr breite Patientenbasis hat.
Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz, warum sich diese Vorurteile so hartnäckig halten. Hat es denn innerhalb des Marktes schwarze Schafe gegeben, die dem ganzen Futter gegeben haben?
Also schwarze Schafe gibt es überall. Wir haben durchaus auch Fälle gesehen, völlig jenseits von Private Equity, wo es, sag ich mal, ärztliches Fehlverhalten gegeben hat. Ich muss auch dazu sagen, wir arbeiten in aller Regel für die ärztliche Seite. Wir arbeiten ja gar nicht für die Private Equities. Yeah. Insofern müssen wir die jetzt hier auch noch nicht in Schutz nehmen. Wir haben aber häufig erlebt, dass wenn wir auf der Verkaufsseite waren für die Ärzte, dass wir auf der Gegenseite sehr professionelle Plattformen gesehen haben, die bezüglich Compliance und Abrechnung ja sehr korrekt waren, sehr kleinkariert. Wir haben durchaus auch erlebt, dass nach einer Transaktion mich Ärzte angerufen haben und gesagt, also wir haben jetzt gerade eine Schulung bekommen, ja, und wir dürfen jetzt weniger abrechnen als vorher. Also diese Vorstellung, dass da sozusagen permanent nur irgendwo Grenzen ausgenutzt werden, um es wirtschaftlich zu optimieren. Und das ist ja auch, sage ich mal, die Story, die regelmäßig in irgendwelchen Fernsehbeiträgen erzählt wurde, deckt sich schlicht nicht mit unseren tatsächlichen Erfahrungen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann lass es mich doch zurückführen. Wenn ich jetzt als Private Equity Investor wieder reingehe, welche Subsektoren sind dann attraktiv für mich? Wo besteht am meisten Build-up-Potenzial?
Genau, da gibt es ja einige Sektoren, die schon ordentlich konsolidiert sind, zum Beispiel den Laborbereich. Der ist lange Zeit sehr attraktiv gewesen für Private Equity. Da der schon relativ weit ist, sehen wir jetzt in angrenzenden Bereichen wie zum Beispiel der Pathologie mehr Aktivität, aber auch zum Beispiel in der Dermatologie, ja auch sehr nah an Pathologie wiederum dran, sehen wir einiges an Buy and Build, große Plattformen, die da entstanden sind. Auch sehr, sehr attraktive Plattformen, wobei man da auch einschränken muss, dass das mit dem Secondary oder dem Weiterverkauf dann noch nicht hundertprozentig geklappt hat. Neuer Markt aus unserer Sicht in Deutschland zumindest, anderswo schon sehr viel weiter konsolidiert, sind auch die Hausärzte, die ja jetzt auch massiv von der Politik unterstützt werden, die jetzt neu als eine Art Portal zu den Fachärzten dienen sollen. Dadurch werden die auch nochmal spannender, ist ein Bereich, der dadurch auch wahrscheinlich in Zukunft mehr Geld bekommen wird und dadurch für Investoren sehr, sehr attraktiv wird. Und nicht zuletzt natürlich alles, was irgendwie technologiegetrieben ist. Also da, wo man den Arzt vielleicht nicht ersetzen wird, aber wo man den Arzt massiv mit KI unterstützen kann. Zum Beispiel bildgebende Bereiche, aber auch Laborräume, wo natürlich inzwischen KI zum Einsatz kommt, sind da sehr, sehr spannend, weil eben die Ansatzpunkte für Private Equity da nochmal anders sind als für den, sag mal, Einzelarzt, der in seiner einen kleinen Praxis da arbeitet.
Wie interessant sind denn dann Deals außerhalb der regulierten Märkte?
Sehr interessant tatsächlich. Wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel im Sanitätshausbereich, dass es da einiges an Konsolidierung gab, auch noch weiter geben wird. Da gibt es mehrere Plattformen, auch im Physiotherapiebereich beispielsweise. Sehr spannend ist auch der Dentallaborbereich, wo jetzt auch mit Delabo zum Beispiel eine große Kette aufgebaut wurde in Deutschland, neu aufgebaut wurde in den letzten 5 Jahren. Interessant daran ist, dass der Bereich in den angrenzenden Bereichen, wo man ja quasi auch über Zulieferer spricht, dass der oftmals profitabler ist als der ärztliche Bereich selbst. Insofern sehen wir da einiges an Potenzial und glauben auch, dass da die Investitionen in Zukunft weiter reingehen werden.
Ich würde fast zuletzt schon gerne noch über ein Thema sprechen, das jetzt immer mal schon wieder anklang. Wie steht es denn um die Exit-Kanäle und Exit-Perspektiven? Wir sehen insgesamt, dass Private Equity sich gerade schwer tut. Wir erleben immer mehr Continuation-Fonds. Attraktive Exits sind wiederum selten. Wie ist das denn jetzt in der Healthcare-Branche? Was mache ich denn, wenn ich eine tolle Plattform gebaut habe?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich im Healthcare nicht sehr viel anders als in den anderen Bereichen. Es ist halt insgesamt kein gutes Umfeld für Exits, für Private Equity. Zudem gab es jetzt die Verunsicherung durch die Regulatorik, sodass viele gesagt haben, ich kann jetzt gar nicht in einen Bereich investieren, wo ich nicht weiß, ob der in 2 oder 3 Jahren überhaupt so noch existiert. Das andere Thema ist, es gibt wenig Strategen. Ja? Also es gibt kaum Strategen, die dann irgendwann beim zweiten oder dritten Exit irgendwo zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da müssen sich erst durch Konsolidierung noch größere Player bilden, die dann wiederum eine Exit-Perspektive eben auch für Private Equity bilden können. Für reine Haushaltsketten, hatte Marcel vorhin genannt, ist durchaus vorstellbar, dass da eben auch zum Beispiel die großen Krankenhausketten wie Helios oder Sana dann irgendwann auch Exit-Kanäle sein können oder Erwerber sein können, weil die natürlich Interesse haben, diese ambulant-stationäre Verzahnung stärker zu machen.
Jetzt klang es schon an. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wer steht denn am Ende überhaupt als Käufer zur Verfügung? Und Matthias, was du natürlich auch sagtest, die Exit-Kanäle sind gerade nicht so attraktiv. Deswegen die zweite Frage, die sich anschließt, was mache ich denn dann damit? Halten?
Sehr berechtigte Frage. Wir sehen natürlich schon, Matthias hat es erwähnt, dass die großen Krankenhauskonzerne da eine Option sind. Sana hat beispielsweise die damals größte radiologische Kette in Deutschland gekauft. Wir sehen aber inzwischen auch in anderen Ländern, dass es da Konsolidierungspotenzial gibt, dass es große Ketten gibt, die entstanden sind und die jetzt eben in andere Länder reingehen. Da gibt es aus den nordischen Bereichen zum Beispiel Mehilane, die inzwischen auch in Deutschland aktiv sind. Es gibt im Zahnarztbereich immer wieder Bestrebungen, von außerhalb auch auf den deutschen Markt zu kommen, weil eben die Konsolidierung in nahezu allen anderen Ländern deutlich weiter vorangeschritten ist als bei uns. Insofern sind wir davon überzeugt, dass es da große Strategien gibt, die da entstehen. Wenn man Einzelbereiche sich anguckt, zum Beispiel den Laborbereich, sehen wir eben, dass es auch das in Deutschland schon gibt. Es gibt große Konzerne, die über 1 Milliarde Umsatz machen in dem Sektor, die in Deutschland ja Marktführer sind und als Exit-Kanal in Frage kommen. Ich glaube, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, bis wir genug Strategien haben in allen möglichen Bereichen, um da eben auch die Exit-Routen für die weiteren Plattformen für Private Equity zu bieten.
Jetzt hattest du die anderen Länder angesprochen, in denen die Konsolidierung schon weiter fortgeschritten ist. Können wir von denen auch noch was lernen, abseits davon, dass sie vielleicht interessierte Käufer sein könnten?
Ja, also teilweise sind die sehr, sehr viel professioneller aufgestellt. Das funktioniert da oftmals schon ja quasi automatisch, wie die Konsolidierung auch stattfindet. Also da bewirbt sich dann der Verkäufer bei der Plattform. Das ist ein Fall, den haben wir hier so noch nicht. Aktuell ist das eher so, dass die Strukturen noch zu klein sind. Ich meine, wenn wir auf den Detailbereich schauen, reden wir über 30.000 niedergelassene Ärzte und mehr. Das ist einfach noch nicht so, dass man in jeder Region vertreten ist, dass man einfach ja quasi nur noch eine Bewerbung schickt. Deswegen glaube ich, dass wir da viel von anderen Ländern lernen können, aber auch was Synergien angeht. Man muss sich nur mal Colosseum beispielsweise in den Nordics angucken, die da auf der Website Möglichkeiten haben, wie man sich seinen Termin bis runter zum einzelnen Arzt buchen kann. Das ist etwas, das fehlt so bei uns teilweise noch, weil oftmals die Praxen erstmal alleine weiterlaufen gelassen werden. Das heißt, die Synergien wurden noch nicht gehoben. Und das ist etwas, da können wir definitiv von anderen Ländern lernen.
Ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen auf das, was wir eingangs besprochen haben, nämlich das Thema Regulatorik, das in den vergangenen Jahren einfach eher ein Hemmschuh war. Jetzt habt ihr gesagt, okay, es ist eine Stabilisierung zu sehen. Müsste sich aus eurer Sicht noch was ändern an der Regulatorik?
Wir sehen, dass immer weniger Leute oder immer weniger Arztstunden zur Verfügung stehen. So müsste man es eher sagen, weil genug Studenten gibt es im Grunde. Aber es ist eben keiner mehr bereit, 60 Stunden die Woche und mehr zu arbeiten. Das heißt, diese gesamte zweite Facharztschiene, also parallele Facharztschiene mit ambulant und stationär, wird es aus unserer Sicht in 20 Jahren nicht mehr geben. Zumindest nicht mehr so intensiv wie heute. Und das ist etwas, das man definitiv aufbrechen kann. Dazu, dass, ja, wir nennen das gerne Besitzstandsdenken, das man oftmals bei den KV'en oder bei den Verbänden sieht. Das ist etwas, das man aufbrechen könnte. Wenn man auf die Digitalisierung schaut, brauchen wir vielleicht doch in Zukunft die ganzen KV-Strukturen so nicht mehr. Das ist natürlich etwas, was manchen in den Verbänden bei der Regulatorik Angst macht. Aber da, glaube ich, ist viel Potenzial auch für Einsparungen im Gesundheitswesen.
Wir müssen oder sollten zum Schluss kommen. Ich möchte gerne ein Fazit haben. Lohnt sich der genaue Blick auf den Healthcare-Sektor weiterhin für die Investoren?
Ja, aus meiner Sicht absolut. Aber es braucht ein paar Zutaten. Das eine ist Sektorexpertise. Man bewegt sich in einem regulierten Markt und da muss man sich im Sektor wirklich gut auskennen, um sich da erfolgreich bewegen zu können. Das Zweite ist, wir haben es besprochen, man muss wirklich Nachfolge sicherstellen. Man muss die Praxen integrieren. Man kann nicht einfach nur zusammenkaufen, ein bisschen Multiple-Arbitrage machen. Die Zeiten sind vorbei. Man muss Ärzte und die sonstigen Mitarbeiter angemessen einbinden. Das ist eine Herausforderung. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß das, dass das hier ein spezielles Thema ist. Und man muss auch geduldig sein beim Erwerb, weil man sonst einfach zu hohe Kaufpreise, zu hohe Multiples zahlt. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Wir sehen, dass einfach die Multiples runterkommen. Also bei den Add-ons zahlt man inzwischen wieder signifikant weniger, als man noch vor 2-3 Jahren gezahlt hat. Das heißt, jetzt ist eigentlich eine ganz gute Zeit, mit den Add-ons weiter zu wachsen oder auch durchaus nochmal Plattformen aufzubauen, weil man mit den Add-ons jetzt eben wieder profitabler wachsen kann, als man das noch vor 2-3 Jahren in einem sehr überhitzten Markt sein konnte.
Okay, also schon klares Ja unter gewissen Voraussetzungen. Vielen Dank, Matthias und Marcel, für eure Einschätzungen und Einblicke. Ich glaube, man kann sagen, dass der Markt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial bietet. Vor allem viele interessante Targets in verschiedenen Subsegmenten. Und wir sind gespannt, was da kommt und warten auf die Belebung. Matthias, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank an dich.
Und Marcel, natürlich auch dir ganz vielen Dank und vor allem vielen Dank für deine Zeit.
Auch von meiner Seite, vielen Dank.
Ja, und liebe Hörer, natürlich an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com